Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 29. Juni 2022. Das ist ein denkwürdiger Tag, wenn man mal so zurückschaut. Aber wir schauen heute nach vorne. Wir schauen auch aus dem Fenster und da hat Andreas Popp euch nur Gutes zu berichten.
Ein Spiegel von See wie ein riesengroßer Ententeich, der also wirklich eins zu eins den Himmel widerspiegelt. Kein Wölkchen am Himmel, ein klares, wunderschönes Blau, Sonne satt, ein sonniger Tag erwartet uns. Temperaturen von ungefähr 25 Grad, das ist ja der Standard und das soll die nächsten Tage so bleiben. Das ist das, was ich schätze, wenn es nicht so heiß wird, sondern eben halt diese wunderbare Temperatur von über 20 hat, in der man sich wirklich wunderbar aufhalten kann draußen, die frische Luft atmen. Also ich bin ganz enthusiastisch.
Ja, man merkt es, du bist vitalisiert durch die frische Luft, Andreas, und überhaupt wahrscheinlich auch durch die Meldungen, aber da ist man eher elektrisiert. Wir fangen nicht direkt an, sondern wir wollen als erstes wieder auf unseren Kongress hinweisen, der vom 5. bis zum 7. August stattfinden wird, wo wir namhafte Referenten haben. Und heute möchten wir euch vorstellen, und da wird auch ein Video nachher noch eingestellt werden, Christopher Vasey, der Schweizer Naturheilpraktiker, der Namensgeber auch unseres Seelenarbeitsteams. Andreas, Christopher Vasey wird einen Vortrag halten, der lautet Gesundheit und die Naturgesetze. Und als Erklärung gibt er an, dass ein gesunder Körper nicht eine Frage von Glück oder Zufall ist, sondern vorwiegend das Ergebnis des Beachtens der Naturgesetze. Eine Lebensweise, die diese Gesetze befolgt, erlaubt dem Organismus, bestmöglich zu funktionieren. Das war für dich vor vielen Jahren noch Neuland, aber heute bist du voll im Thema.
Heute geht mir das Herz auf, wenn ich den Namen Christopher Vasey höre. Er ist einer der ganz großen Persönlichkeiten, die zurzeit auf dieser Erde wandeln, aus meiner persönlichen Sicht, aus meinem Empfinden heraus. Und er ist in der Lage, wie kein anderer, den ich kenne, die Zusammenhänge der Schöpfungsgesetze so akkurat, klar, deutlich, logisch, aber auch spirituell zu beschreiben, wie es kein anderer kann. Also seine Bücher sind meine tägliche Lektüre und wenn ich mal irgendwie einen Moment Pause habe oder vielleicht auch mal einen Moment einer gewissen Schwäche mal verspüre, dann gucke ich nicht jedes Mal in die Botschaft rein, ins Licht der Wahrheit, weil es ja doch auch sehr anspruchsvolle und ganz schwierige Texte sind, sondern ich gehe dann zwischendurch einfach auch mal in Christopher Vasey und lese so ein, zwei Absätze in einem seiner wirklich sagenumwogenen Artikel und schon geht es mir wieder besser.
Ja, er hat eine Ankündigung für den Kongress geschrieben, uns geschickt und da lese ich für euch einmal kurz hinein. Er sagt, ein gesunder Körper ist wichtig, um über die notwendigen Energien, die unsere täglichen Aufgaben fordern, zu verfügen, sowie um die oft belastenden Situationen der jetzigen Zeit zu bewältigen. Doch dies ist nicht ausreichend, denn der Mensch besteht nicht nur aus einem Erdenkörper, er ist ein immaterieller Geist im Sinne von Seele, in einem physischen Körper inkarniert. Die Fähigkeiten des Geistes und seine Möglichkeiten zu handeln, also seine geistige Gesundheit, sind ebenfalls nicht die Frucht des Zufalls, sondern des Befolgens der großen Naturgesetze, wie beispielsweise das Gesetz des Säens und Erntens, das Gesetz der Anziehung der Gleichart, das Gesetz der Bewegung. Diese Gesetze wirken sowohl auf geistiger als auch auf körperlicher Ebene, denn sie sind universell. Diese Gesetze zu kennen, ist von grundlegender Wichtigkeit, denn sie verleihen nicht nur einen gesunden und tatkräftigen Körper, sondern stärken auch den Geist und ermöglichen ihm, sich vertrauensvoll den Herausforderungen des Lebens zu stellen.
Ja, keiner kann die Zusammenhänge so brillant darstellen, wie er das gerade macht. Ihr habt das gerade selbst gehört. Und er wird dann vor allem auch ganz konkret, wie das Ganze abläuft, was man zu tun hat. Und das ist für mich ganz wichtig. Seine gesamte Arbeit ist auf eine förderliche Prognose ausgelegt. Darauf ausgelegt, diesen Moloch nicht zu diskutieren, nicht zu analysieren, sondern ihn zu ignorieren und aber dabei trotzdem geistesgegenwärtig zu verstehen und dann zu sagen, weg damit, ich konzentriere mich genau darauf, in diesen totalen Gesundungsprozess zu kommen. Und das ist genau das, was er kann. Und wer die Schöpfungsgesetze versteht, der weiß dann auch, wie es geht. Und kaum einer, wie gesagt, kann das so wie er. Also ich bin von ihm wirklich begeistert.
Wir werden heute sein Ankündigungsvideo einstellen. Und in diesem Video bzw. darunter findet ihr auch den Link zur Kongressseite, wo auch alle anderen Protagonisten und Referenten schon mal sich vorstellen auf dieser Seite. Und wer sich anmelden möchte zum Kongress, kann das eben dort auch tun, denn es schreiben immer wieder einige von euch, wo können wir uns anmelden? Also, diese Seite wird unter dem Video verlinkt, diese Kongressseite. Und dann seid ihr herzlich willkommen. Vielleicht ist es noch wichtig, immer wieder mal zu erwähnen, wer sich anmeldet für diesen Kongress, der kann die Videos ein ganzes Jahr lang anschauen. Das bedeutet, er kann also mehr oder weniger live am 5. bis 7. teilnehmen. Aber wenn er es zeitlich nicht schafft, an diesem Wochenende die ganze Zeit parat zu stehen, dann ist es überhaupt kein Problem. Er kann sich in die einzelnen Vorträge in Ruhe vertiefen. Das, finde ich, ist ein wichtiger Service. Das würde ich persönlich sehr schätzen. Denn man hat immer so Momente, wo ein ganz kleines bisschen Leerlauf ist und wo man sagt, jetzt interessiert mich das und das Thema besonders. Und nur ran.
Ich möchte mich an der Stelle auch noch mal ganz herzlich bedanken für eine E-Mail-Flut, die wir ausgelöst haben bei unserem letzten Podcast, als wir davon sprachen, dass uns ganz wenige, das war eine Handvoll Mails, erreicht hat von irgendwelchen Leuten, die uns dann gesagt haben, wie können wir überhaupt Geld dafür verlangen, also quasi einen Eintritt für diesen Kongress. Und das hat uns an dem Morgen doch ein bisschen erschüttert, das muss man ganz klar sagen. Aber diese großartige Masse an Mails, die dann auf uns zukamen und die bestätigt gehabt, also um Himmels Willen, wir sind so dankbar, dass ihr das macht und gut, dass ihr das tut, denn diese Kosten, die dienen tatsächlich natürlich einer Kostenerstattung für diese wirklich für diesen aufwendigen und sehr hochwertigen Kongress, den wir dort machen werden. Aber so kennt ihr uns ja auch. Und an der Stelle, also ihr braucht euch da keine weiteren Bekundungen mehr uns zusenden, wie toll ihr das findet, sondern wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat uns wirklich berührt, das muss man ganz deutlich sagen, weil wir versuchen ja auch alles zu geben und wir wissen, dass ihr alles gebt und wir fühlen uns ja auch wirklich in dieser Gemeinschaft wirklich richtig wohl mit euch zusammen.
Ja, das hast du schön gesagt. Und wir hatten ja berichtet darüber, dass sich jemand beschwert hat. Es waren genau gesagt 2 Personen. Und mit einer haben wir schon wieder Frieden geschlossen. Die hat sich gemeldet und gesagt, es war schon blöd, was sie da gesagt hat oder geschrieben hat. Und sie wird jetzt am Kongress teilnehmen. Da denke ich, wird sie dabei sein. Und ich freue mich einfach darüber, dass ansonsten die Stimmung extrem gut ist, jedenfalls was diesen Teil angeht, gesund durchs Chaos. Wir haben ja so 2 Themen, stabil durch den Wandel, gesund durchs Chaos. Das ist uns besonders wichtig, dass man einfach optimistisch bleibt, auch wenn es noch so dicke kommt. Denn es kommt immer darauf an, in welcher Geisteshaltung wir an die Probleme rangehen. Und auch wenn manchmal die Welt über uns zusammenzubrechen scheint, sie wird es nicht tun. Und wir werden ein Löchlein finden, um da wieder rauszukriechen, vor allem, wenn wir im Gottvertrauen bleiben. So, jetzt kommen wir zu den aktuellen Themen. Und da sind wir zunächst mal beim Flugbetrieb, der alles andere als angenehm ist derzeit. Wer verreisen will, braucht starke Nerven. Wer verreisen will, sollte sich genau überlegen, ob er das jetzt macht. Scheint also auch ein bisschen gewollt zu sein, denn dein Lieblingsmilliardär Klaus Schwab, Andreas, der hat es ja angekündigt, dass man auch nicht mehr reisen soll, dass der Klimawandel ja ein ganz schlimmes weltweites Thema ist und alles eingeschränkt werden soll. Auch die Verbrennermotoren sollen ja jetzt abgeschafft werden, wo doch so ganz allmählich ein bisschen Widerspruch mal aus den deutschen Automobilkonzernen lauter wird. Aber als ob es jetzt nicht genug ist, was diese Einschränkungen angeht, was die Abfertigung betrifft, was das Einchecken betrifft, wegen fehlendem Personals heißt es, viele Flughäfen, Engpässe, lange Wartezeiten, vermisste Koffer, gestrichene Flüge. Die armen Leute wollen jetzt endlich verreisen nach 2,5 Jahren Chaos. Zum ersten Mal kann man wieder ohne Probleme verreisen oder konjunktiv könnte man, aber man kann irgendwie denn doch nicht. Und die Bundesregierung hat ja jetzt gesagt, wir werden ganz tatkräftig einspringen. Wir wollen also Hilfskräfte aus dem Ausland anheuern, vor allem aus der Türkei. Man spricht von 2000 Personen. Bundesverkehrsminister Wissing, Arbeitsminister Heil, alle stehen hinter Nancy Faeser, der Innenministerin, die alle bekräftigen, dass es keine Abstriche bei der Sicherheit geben dürfe. Und diese Hilfskräfte sollen nach Tariflohn bezahlt werden. Es fehlten vor allem Fachkräfte bei Bodendienstleistern und privaten Sicherheitsfirmen. Man wolle jetzt ganz schnell Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse erteilen. Und Herr Heil sagte, Lohn- und Sozialdumping sollten ausgeschlossen werden. Leiharbeit werde es nicht geben. Und europaweit streichen die Airlines tausende Flüge derzeit, um das überforderte System, wie es heißt, zu entlasten. Jedenfalls schreibt das so der Spiegel. Allein die Lufthansa nimmt für den Sommer rund 3000 Verbindungen an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München aus dem Flugplan. Und der Airline-Chef der Lufthansa, Herr Spohr, hat sich entschuldigt bei den Passagieren und räumte ein, dass man nach der Pandemie beim Sparen an der einen oder anderen Stelle übertrieben habe. Andreas, man spricht nicht von Impfungen, von Pflichtimpfungen, die da angeordnet worden, angekündigt worden waren. Die Piloten, die sich haben spritzen lassen müssen, obwohl sie es nicht wollten, von denen viele jetzt auch ausfallen, weil sie krank sind. Viele geimpfte Personen fallen wieder aus, weil sie schwer an Covid erkranken. Eine hausgemachte Krise?
Naja, man sieht natürlich jetzt, wohin es sich entwickelt. Also ich habe hier so ein paar interne Informationen von einigen Fluggesellschaften, die ja auf der Suche sind nach gesunden Piloten. Und die sollen nach deren Aussagen der Personalabteilung darauf schon achten, dass man möglichst auch auf Ungeimpfte geht, weil da einfach die Chance größer ist, dass sie weniger ausfallen. Es läuft natürlich alles nicht offiziell ab, aber solche Dinge werden uns hier durchaus zugetragen. Na, jetzt sollen ja aus der Türkei die Hilfskräfte kommen. Ich habe gerade mal gesehen, die Full-Vaccinated-Quote, also die Vollgeimpften, liegen zurzeit bei 62%. Ich glaube, das ist ähnlich wie Deutschland in der Türkei. Und das wundert mich. Ich vermute mal, dass dann nicht wirklich alle von denen so geimpft sind, wie es dort steht. Das weiß man nie so genau. Vielleicht wird da auch einfach die Quote ein bisschen höher gemacht, damit die Zahlen besser aussehen. Aber sonst ist es für mich nicht erklärbar, dass es so viele arbeitsfähige Menschen gibt in der Türkei, während in Deutschland eben halt da offenbar die Leute fehlen. Denn das ist ja momentan das, was man will. Man will viele Leute über 2000 für die Flugsicherheit und so weiter reinbringen. Und ich frage mich eigentlich, gibt es die gar nicht in Deutschland? Ich meine, es sind ja so viele arbeitslos, Kurzarbeiter und so weiter.
Ja, es geht ja nicht um Piloten, sondern um die Abfertigung. Ne? Nee. Dafür sucht man Leute. Aber Andreas, wir haben jetzt so langsam auch immer mal wieder die Erwähnung in den Mainstream-Medien, dass wir auch ein demografisches Problem haben in Westeuropa. Dieses demografische Problem schleicht sich und kriecht auch langsam in Länder wie die Türkei. Aber das dauert da viel länger, bis die Geburtenquote, die erforderlich ist für den Bestand einer Gesellschaft, so abgesunken ist, dass sie nicht mehr ausreicht. Aber in Deutschland, in Westeuropa, haben wir seit Ende der 60er Jahre eine eingebrochene Demografiekurve, also ein Geburtenrückgang, der seit Ende der 60er Jahre den Bestand der Gesellschaft nicht mehr sichert. Und du und ich, wir gehören zu den geburtenstarken Jahrgängen, zu den Babyboomers. Wir hatten damals Glück, wenn wir gute Jobs gefunden hatten. Da haben sich alle gekeilt und gerangelt um die Arbeitsplätze. Und das verkehrt sich genau ins Gegenteil.
Ja, man wundert sich an der Stelle, da möchte ich mal daran erinnern, dass gerade Frau Merkel vor wenigen Jahren, als sie die Grenzen geöffnet hatte von Deutschland und Europa und meinte, wir brauchen den Migrationspakt. Der Begriff Pakt löst bei mir schon so ein bisschen bestimmte Probleme innerlich aus. Also Vereinbarung finde ich besser, denn da vereinbart man sich oder Vertrag kommt im Sinne von Vertragen. Aber ein Pakt erinnert mich auch an schwere Zeiten in der Geschichte. Lange Rede, kurzer Sinn. Frau Merkel hatte gesagt, durch die Zuwanderung kommen uns unglaublich qualifizierte Zuwanderer ins Haus. Also das hörte sich so an, als ob jeder Zweite ein studierter CNC-Fräser ist oder die meisten Herzchirurgen oder irgendwelche Fachanwälte oder was auch immer Spezialisten an Techniker und Ingenieure. Und ich frage mich, wo sind die jetzt eigentlich und warum wird diese Frage von den Medien nicht gestellt? Denn wenn man jetzt reingucken würde, würde man mit Sicherheit die ein oder anderen Statements von Frau Merkel finden, wo sie genau das gesagt hat. Und jetzt heißt es, es sind keine jungen Leute da. Die jungen Männer vor allem, die gekommen sind 2015, die waren teilweise noch Jugendlichen, ein großer Teil davon. Die sind mittlerweile nicht im Rentenalter und liegen nicht dieser demografischen Entwicklung zugrunde. Also Mitarbeiter hätten wir doch eigentlich genug.
Also Frau Merkel hat sich ja längst vom Acker gemacht. Die wird jetzt viel im Urlaub fotografiert. Aber ich erinnere mich, als 2015 die Grenzen weit aufgerissen wurden und sie ja auch erklärt hatte, dass man diese Grenzen nicht kontrollieren könne, ja, aus der DDR stammend, wo man über viele Jahre, 40 Jahre lang, alle Grenzen kontrolliert hat. Da hat der damalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen mehrere Zahlen veröffentlicht, die eventuell auch mit dazu beigetragen haben könnten, ich spekuliere hier nur, dass er seinen Job verlassen musste, warum auch immer. Er hatte damals gesagt, dass über die Hälfte derjenigen, die einwandern nach Deutschland, Analphabeten seien. Das ist also ein Zitat von ihm gewesen. Und er hat halt auch davon gesprochen, dass viele, also Tausende, damals gab es die Zahl über 8000, wie ich mich erinnere, Terroristen ihre Netzwerke in Deutschland aufbauen und einfach ungehindert alle Grenzen passieren konnten. Also, dass das nun die Fachkräfte gewesen sein sollen, die heute benötigt werden. Man kann davon ausgehen, dass es nicht so ist, denn immerhin waren es einige Millionen, die nach Deutschland gekommen sind. Wir wollen uns mal ganz vorsichtig fassen, was die Zahlen angeht. Und viel verändert hat sich jetzt nicht. Aber diese Problematik scheint auf die westlichen europäischen Länder und übrigens die ganzen westlichen Kulturen jetzt zuzurollen. Ich erinnere mich noch, dass der damalige Herausgeber der FAZ das Methusalem-Komplott veröffentlicht hatte, wo er eben auch darüber gesprochen hat und gewarnt hat, dass die demografischen Folgen die Gesellschaft ganz schnell einholen und dass das mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen kippen wird, weil es eine Exponentialfunktion natürlich gewesen ist und immer noch ist. Und der ist damals aus seiner sicheren Stellung heraus schwer angegriffen worden und ja, lange ist er da auch nicht mehr geblieben. Der lebt, glaube ich, auch gar nicht mehr. Aber ich komme mal zurück zu den Flugchaosplänen. Und die Ampel sagt also, dass jetzt auch die Bundespolizei eingesetzt werden soll und die Sicherheitskontrollen unterstützen wird. Das hat jedenfalls Frau Faeser angekündigt.
Ja, man könnte jetzt erst noch mal einmal zurückgehen auf die Situation der Frühwarner, die wir gehabt haben. Ich denke an Sarrazin mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab. An der Stelle fällt mir das gerade noch mal ein. Und damals wurde er als rechtsextrem mehr oder weniger dargestellt, weil er das Buch geschrieben hatte, Deutschland schafft sich ab. Heute kann man wirklich erkennen, dass diese gesamten Dinge auch aufgegangen sind, in einer großen Form zumindest, wie er das angekündigt hat. Und heute könnte er wahrscheinlich bei den Linken anheuern, weil es sich mittlerweile komplett geändert hat. Das ist ja das Problem. Wenn man einen moralischen Kompass hat, an den man sich hält, eine Ausrichtung, eine ethische, aber die Welt sich um einen herum ständig dreht und die Mitläufer natürlich auch immer den Trend mit entsprechend setzen, dann wird man plötzlich links, dann wird man rechts, man merkt, wie wenig das tatsächlich läuft. Wir sehen das Chaos und auch Frau Faeser und alle, wie sie da sind und mit Bundesbeamten und mit Polizei und so weiter, das ist alles mit heißer Nadel gestrickt. Was wir hier erkennen, ist ein reiner Durchwurstelpragmatismus einer Verwaltung eines Scheiterhaufens. Und das ist genau das, wie man die Wirtschaft beschreiben muss. Es ist eine Art Scheiterhaufen. Deutschland hat sich immer dadurch ausgezeichnet, hervorragend strukturiert, kontrolliert, geplant, koordiniert. Das waren mehr oder weniger Millimeterpapierdenker, die da das ganze Geschehen letztendlich steuerten, sodass auch nichts schiefgehen konnte. Laufende Ärmelschoner haben die Politik mehr oder weniger gesteuert und die sind heute nicht einmal mehr in der Lage, eine ganz normale Infrastruktur wie die Flughäfen ordnungsgemäß abzuwickeln. Es ist wirklich unfassbar.
Du bist schon wieder in deiner Wut auf die Politiker. Lieber Andreas, es ist deine persönliche Meinung. Wir wollen versuchen, objektiv zu bleiben und neutral. Ich möchte noch nachreichen. Der damalige FAZ-Herausgeber hieß Frank Schirmacher. Sein Buch, wir werden euch das heute mal einstellen, das ist erschienen im Jahr 2005. Da muss man sich mal vorstellen, da hat er gewarnt. Und da heißt es in der Ankündigung des Buches, niemand wird gerne alt. Inzwischen altert jedoch die Menschheit in nie gekanntem Ausmaß. Das individuelle Schicksal wird zum politischen und ökonomischen Schicksal fast aller Staaten der Erde. Es ist höchste Zeit zum Umdenken. Die heutigen Jungen müssen schon aus Überlebensinstinkt die Diskriminierung des Alters bekämpfen. Andernfalls werden sie in 30 Jahren in die seelische Sklaverei gehen. Denn destruktive Altersvorstellungen führen zur selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja, ein hochinteressantes Buch, das genau aufgezeigt hat, wie es kommen würde. Und genauso kommt's.
Da möchte ich trotzdem noch eines zu sagen. Auch wenn eine Bevölkerung sich reduziert in einem angemessenen Maße, ist das nicht unbedingt eine große Schädigung, wenn man es ökonomisch sauber anpasst. Wir leiden ja nicht an einer Unterbevölkerung der Welt, um das auch nochmal klarzustellen. Aber es geht darum, dass wir ein System haben, das die Arbeitenden immer für die Arbeitslosen tätig sind. Und arbeitslos sind auch Kinder, arbeitslos sind auch Rentner. Das sind diejenigen, die Gelder bekommen, ohne zu arbeiten. Natürlich haben sie gearbeitet und haben sich auch ihren Rentenanspruch verdient. Und Kinder, die können natürlich selber noch nicht arbeiten in dem Sinne, dass sie Geld verdienen, aber jeder braucht ein Einkommen. Also wird das immer aus der arbeitenden Bevölkerung herausgeholt, woraus das finanziert werden muss. Nun ist es aber so, dass die Arbeitenden auch immer geringer werden durch technischen Fortschritt und so weiter. Das heißt, die Produktivität nicht herangezogen wird der Ökonomie, die Produktivität des Großkapitals, der Eigentümer der Konzerne, sondern ausschließlich die arbeitende Bevölkerung. Das sind sowohl die Geschäftsführer als auch die Mitarbeiter, die aus ihren Gehaltsanteilen das System durchfinanzieren müssen. Und das ist genau das eigentliche Grundproblem. Man hätte aufgrund dieser geografischen Lage, das weiß man schon seit vielen Jahrzehnten, das wurde schon in den 80er Jahren wurde das schon diskutiert, dass man es hätte vorbereiten können. Aber man hat es nicht getan. Und warum? Weil man nur kurzfristig auf die nächste Wahl und auf seine Machtübernahme spekuliert hatte und hat gesagt, nach mir die Sintflut. Und das ist genau das Problem. Wir haben Regierungen seit Anbeginn in den Demokratien, die nach dem Prinzip nach mir die Sintflut arbeiten.
Ja, aber es ist ja auch mit dieser Alterung, mit dieser demografischen Krise verbunden, dass wenn wenig Junge nachkommen, Andreas, dass damit auch ein Innovationsschub verringert wird, geschmälert wird oder auch ein Investitionsschub. Denn junge Leute heißt Zukunft, heißt neu aufbauen, investieren. Und das ist ja alles in den letzten Jahrzehnten ziemlich auf der Strecke geblieben.
Ja, das sehe ich trotz alledem noch ein bisschen differenzierter, glaube ich. Das stimmt schon, dass wenn ein Volk bestehen will, dass die Kinder natürlich nachkommen müssen. Aber ein Volk kann auch gesund ganz einfach runterreduzieren. Und die Frage von Innovation, von Kreativität, Attraktivität ist ja keine Frage von Masse, sondern eine Frage eben halt der tatsächlichen Qualität. Also wenn wir uns die Schulsysteme heute angucken oder die Indoktrinierungsanstalten, könnte man besser sagen, auch Universitäten, dann sehen wir, dass wir eine völlig verfehlte Bildungspolitik haben und wir trotz einer großen Masse an jungen Leuten jegliche Kreativität eliminiert haben, weil heute der Student nicht mehr kreativ sein darf, sondern nach Copy- und Paste-Systemen das wiedergeben muss in der Prüfung, was ihm der Professor vorgebetet hat. Und genau das ist der Punkt. Ich möchte ein ganz kurzes Beispiel nennen dazu. Als damals, wie heißt der große Physiker, Einstein, als Professor arbeitete, da gab es irgendwann mal ein Examen in einer Klasse zu seiner Zeit, als er Professor war. Und nachdem das Examen geschrieben war und abgegeben war, kam einer der Schüler und auch einer der Lehrer zu ihm und hat gesagt, Herr Einstein, es ist uns etwas ganz Furchtbares passiert. Aus Versehen haben wir dieselbe Prüfung, also dasselbe Examen, dieselben Fragen wie im letzten Jahr auch dieser Gruppe zur Verfügung gestellt. Was machen wir denn? Können wir diese Prüfung überhaupt gelten lassen? Und daraufhin hat er gesagt, ja, natürlich können wir sie gelten lassen. Die Fragen sind zwar dieselben, aber die Antworten sind heute anders. Das heißt, er ging davon aus, dass die Leute sich kreativ verändern konnten. Und das findet heute eben halt überhaupt nicht mehr statt, weil nur in Copy- und Paste-Verfahren Ideologien weitergegeben werden.
Der war schlau, dieser Herr Einstein. Ah, ja. Der hat auch immer wieder davon gesprochen, dass der Alte nicht würfelt. Also da sprach er vom lieben Gott, vom Schöpfer und hat gesagt, die Gesetze sind so gerade, verlässlich und immer gleich, dass es keine Eventualitäten da gibt. Jetzt gucken wir aber nach Österreich, weil Österreich hat genau das gleiche Problem wie Deutschland und auch hier spricht man von einem eklatanten Fachkräftemangel und der Arbeitsmarktzugang wird jetzt auch hier erleichtert für Drittstaatsangehörige durch eine Überarbeitung des sogenannten Rot-Weiß-Rot-Karte-Aufenthaltssystems. Und das Land sagt jedenfalls Arbeits- und Wirtschaftsminister Kocher, verzeichnet aktuell einen Rekord an offenen Stellen und viele Unternehmen suchten derzeit nach Fachkräften. Auch er erwähnt die demografische Entwicklung und den Zusammenhang zu dem Fachkräftemangel, dass das sich vor allem in den nächsten Jahren weiter verstärken wird. Andreas, man tut jetzt, als ob das Problem über Nacht gekommen ist. Ich wiederhole nochmal, Schirmacher, der das damals laut diskutiert hat in Deutschland, ist heftig angegriffen worden. Sein guter, politisch korrekter Ruf war dahin. Er war, also damals hat man noch nicht Schwurbler oder Leugner gesagt, aber ähnlich. Und auch meine Thesen waren ja die Demografiewarnungen und da gibt es ja auch Gründe dafür. Darüber wollen wir heute gar nicht in allen Einzelheiten reden, aber es hätte durchaus Maßnahmen gegeben, diesen Prozess zu stoppen. Und auch wenn es jetzt einige politisch korrekte Kollegen im Mainstream, die hier ihre Ohren wieder am Podcast haben, nicht hören wollen, aber Ungarn und Russland fahren da eine ganz andere Politik. Die unterstützen Frauen, die bei ihren Kindern zu Hause bleiben möchten, unterstützen auch das Steuersystem, in dem der geldverdienende Vater befreit wird von vielen Zwängen und die Familien bekommen Zuwendungen vom Staat für ihre Kinder, für ihr Überleben und ihre Existenz. Und das ist die natürlichste Unterstützung, um eben diese Rückkehr hinzubekommen. Aber im Westen ist das ja genau das Gegenteil.
Vor allem führt diese Politik, die beispielsweise dort in Russland oder in Ungarn Usus ist, zu stabilen jungen Menschen. Wenn es denn heißt, sie sollen bei der Mutter bleiben, das heißt die Mutter-Kind-Bindung, dieses Bonding, das ist eine extrem wichtige Geschichte, damit die Menschen überhaupt stabil werden können. Sonst haben wir nur abgerichtete Mitläufer, die wir ja auch im erheblichen Maße im gesamten Westen beobachten können, auch mit Unlogik. Wenn beispielsweise Fridays for Future oder beispielsweise Extinction Rebellion, die sagen, wir sind die letzte Generation, wir wollen die Welt retten, die Umwelt retten und dann verlassen sie ihren Demonstrationsplatz und dann sind Hunderte von Arbeiter beschäftigt, den ganzen Plastikmüll von Einwegbechern und so weiter dann anschließend zu entsorgen und keiner erkennt offenbar diesen Widerspruch. Das ist das Ergebnis dieser verfehlten Politik und genau deshalb ist es so, dass der kapitalistische, demokratische Grundstand, also das ist ja quasi das Fundament, auf dem wir stehen, auf Nachhaltigkeit gar keine Rücksicht nehmen kann, weil es geht immer um kurzfristige Spekulationen und um kurzfristige Profite. Und das ist ganz klar das Problem, vor dem wir konfrontiert sind. Und wenn es heißt, wir wollen jetzt die westlichen Staaten, die westlichen Demokratien tatsächlich retten vor dem Untergang, dann weiß ich gar nicht, ob das sinnvoll ist, so etwas zu retten, sondern uns tatsächlich mit neuen Strukturen auseinanderzusetzen. Die werden wir wohl weniger beim WEF finden, weil dort sitzen die ganzen Gewinner dieses verfehlten Systems der Vergangenheit, sondern das muss von den Menschen selbst ausgehen und das wird auch von den Menschen selbst ausgehen. Davon bin ich überzeugt.
Ja, vielleicht hilft ja sogar die Kraft der Zuwanderer, denn die kommen oft aus anderen Kulturen und in diesen Kulturen herrschen noch andere Klar. Gesetze, was die Familie angeht. Und denen ist, also vielen von ihnen, ist sicherlich diese westliche Politik nicht nur recht, könnte man mal ganz vorsichtig behaupten.
Und das auch in Europa. Also ich kenne viele Menschen, die kommen aus Serbien, aus Bosnien-Herzegowina, also aus dem Balkan zum Beispiel. Und die haben ein sehr großes Familienbewusstsein, eine Tradition miteinander. Ich unterhalte mich ja auch dann teilweise viel, das muss ich jetzt zugeben, mit beispielsweise Spätaussiedlern aus Russland, die zum Beispiel in Kasachstan groß geworden sind und so weiter. Und ich merke, wenn ich mit den Menschen rede über Skype beispielsweise, wie klar auch die Formulierung ist, wie klar die Augen sind, auch der Respekt gegenüber den Eltern. Sie siezen teilweise noch ihre Eltern, weil das so war. Jetzt kann man sagen, oh, ist das alles spießig? Mag ja alles sein. Aber es geht hier in eine Richtung, die sehr klar strukturiert ist gegenüber einem völligen Tohuwabohu, was wir hier im Westen erleben müssen.
Ja, also wir sind im Systemwechsel oder unser Lieblingskanzler Scholz hat ja das Wort Zeitenwende erfunden und das wird ganz andächtig jetzt übrigens auch von ganz vielen Politikern wiederholt. Auch in der ausländischen Presse wird er dafür gelobt, dass er einen solch tollen Begriff erfunden hat, Zeitenwende. Gerade heute am 29. Juni ist das ein besonders spannendes Wort, denn man kann schon davon ausgehen, dass vor langer, langer Zeit tatsächlich so ein Wechsel eingeleitet worden ist. Und in dem stecken wir halt jetzt, egal ob man das Great Reset nennt oder Zeitenwende oder Weltenwende. Auf jeden Fall ist es spannend, in dieser Zeit hier auf der Erde herumwandern zu dürfen. Ja, und Österreich sagt also, ja, wir brauchen jetzt eben auch Menschen aus den Drittländern, weil da gibt es noch wohl mehr. Ich glaube, das können wir unterm Strich heute mal rausgefunden haben, dass dort einfach die demografische Krise in den afrikanischen Ländern oder arabischen Ländern längst noch nicht so zugeschlagen hat und deswegen da noch einige Menschen mehr leben, so vergleichsweise. Die SPÖ in Österreich findet das alles ganz schrecklich und sagt, diese Reform des Arbeitsmarktzugangs sei ein kompletter Kniefall vor der Wirtschaft. Profitieren werden internationale Unternehmen, denn bisher war die Regelung an hervorragende Deutschkenntnisse gebunden, höre ich übrigens auch zum ersten Mal. Und die könnten jetzt eben zum Beispiel durch Englischkenntnisse ersetzt werden, wenn das Unternehmen einen Drittstaatsangehörigen einstellt.
Ja, das heißt ja sowieso, es wird immer mehr auf Englisch umgestellt. Würde mich jetzt nicht wundern in der Geschichte, zumal ja auch die deutsche Sprache mehr oder weniger abgeschafft wird. So wie in, das sind ja auch so die Dinge, wo man so zusammenzuckt. Ich habe gerade gelesen, dass in der Ukraine zum Beispiel russische Bücher abgeschafft werden. Das heißt, die dürfen nicht mehr gelesen werden, die dürfen dort nicht mehr gehabt werden. Es ist interessant, dass diese innenpolitischen Entscheidungen in den Westmedien kein Gehör finden. Denn es gibt viele Menschen, die dann eben halt diese Bücher lesen wollen und auch sprechen wollen in ihrer Heimatsprache, in ihrer eigenen Sprache. Und dann sind eben halt diese Verbote alles andere als förderlich. Und das findet natürlich hier ein wenig geschickter statt, indem man so sukzessive die Anglizismen einführt und dann irgendwann die deutschen Vokabeln ganz verloren gehen.
Bevor wir jetzt zu Adam und Eva kommen, machen wir mit den aktuellen Meldungen weiter, Andreas. Wir schauen einmal kurz in die Landwirtschaft, bevor wir dann zu diesem sehr wichtigen NATO-Gipfel kommen. Und es gibt in den Niederlanden Proteste von wütenden Bauern, denn die niederländische Regierung will den Ausstoß von Stickstoff massiv reduzieren. Der Ausstoß von Stickstoff muss nach einem höchstrichterlichen Urteil deswegen reduziert werden, weil bei Naturgebieten zum Beispiel der Schadstoffausstoß um rund 70% verringert werden soll. Und das kann nach Regierungsangaben das ausbedeuten für etwa 30% der Viehbetriebe. Und die sogenannte Stickstoffkrise in den Niederlanden begann schon 2019, nachdem der niederländische Staatsrat entschieden hatte, dass zu wenig getan würde, um den Stickstoffeintrag in die Böden zu reduzieren. Man muss dazu wissen, dass die Niederlande einer der weltweit größten Exporteure von Agrarprodukten ist. Letztes Jahr wurden die Produkte im Wert von 105 Milliarden Euro exportiert. Jahrzehntelang hatte das Land sich aber nicht an die europäische Schadstoffnorm gehalten. Und die Landwirtschaft, so heißt es ja jetzt überall, sei der größte Verursacher von Stickstoff.
Jetzt kommt die große Argumentation der Stickstoffprobleme. Also Stickstoff lässt sich natürlich jetzt auch noch besser verkaufen als CO2, weil CO2 in der Atmosphäre zum Beispiel nur 0,039% ausmacht, während Stickstoff 78% der Atmosphäre ausmacht. 78%, 21% Sauerstoff, 1% Edelgase und dann eben halt noch ein bisschen CO2 und noch ein kleineres bisschen Wasser, was sehr wichtig ist. Also was ich damit nur sagen will, ist, hier werden natürlich auch Begrifflichkeiten genutzt, die der Normalbürger eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen kann, weil 99% der Menschen, der normalen Menschen, können Stickstoff von CO2 gar nicht unterscheiden. Das ist zu weit weg oder sie haben es gar nicht gelernt, weil man ja auf ganz andere Sachen Wert legt in dem heutigen Schulsystem. Es ist schon wirklich komisch, dass hier keine wirklich saubere, sachliche Diskussion stattfindet und vor allem nicht die wirkliche Definition, was sind eigentlich Schadstoffe?
Ja, es hat ja lange niemanden interessiert. Wir haben heute ein Video eingestellt von dem Landwirt Anthony Robert Lee. Der lebt, ich glaube, in Schleswig-Holstein und hat dort auch seinen Hof. Und dieser Landwirt stellt immer wieder Videos ein, die sehr zum Nachdenken anregen, wo die Reise eigentlich hingeht. Er verweist in diesem Video heute auf den Green Deal der EU, Farm to Fork. Und er sagt, es ist der helle Wahnsinn, was die EU und unsere Regierung gerade macht. Wir werden uns mit dem wichtigsten Gut, nämlich der Ernährung, nicht mehr selbst versorgen können und den Ärmsten der Welt noch mehr wegnehmen. Und er rechnet Folgendes vor. Er sagt, die EU wird durch die neuen Beschlüsse nicht mehr in der Lage sein, auch nur ein einziges Kilogramm Lebensmittel in den Export zu geben, wenn das, wie gesagt, umgesetzt wird, was gerade Franz Timmermans da so verhackstückt. Das heißt, 60 Millionen Tonnen Lebensmittel können nicht mehr in den Export gegeben werden. Das heißt, wir machen uns damit auch mitschuldig am Hunger der Welt und wahrscheinlich auch am Hunger im eigenen Land. Und er verweist wieder darauf, dass die Landwirte riesige Flächen nicht mehr nutzen dürften. Und wie gesagt, das ist ja auch in den Niederlanden Teil dieses Protestes. Und Lee sagt, dass Menschenleben gerettet werden sollten, indem man von diesen Plänen abrückt. Er spricht von einem Massensterben, an dem man sich beteiligt, wenn diese Green Deal-Pläne der EU tatsächlich umgesetzt werden. Und er fragt am Ende des Videos, wie sollen denn 60 Millionen Tonnen Lebensmittel ersetzt werden?
Ich kann diesem Mann eindeutig folgen, muss ich ganz ehrlich sagen, seine Sichtweise ganz klar nachvollziehen, weil es ist nicht ganz neu. Es ist schon vor Jahrzehnten gewesen, dass große Konzerne, die überhaupt nichts zu tun hatten, beispielsweise mit der Landwirtschaft, das waren irgendwelche elektronische oder Elektrokonzerne, also irgendwelche Stromgesellschaften, die haben dann zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern ganze Landstriche aufgekauft und haben dann von der EU Stilllegungsprämien bekommen, indem sie mit dem Land nichts machten. Oder andere wurden dann eben halt verkauft und da hat dann Monsanto genmanipulierte Superacker dann aufgebaut, das, was eigentlich keiner haben will. Das große Problem war, dass die Rechtslage, das heißt, das tatsächliche Eigentum dann bei irgendwelchen Konzernen war. Und dann gab es dort in der Nähe ein kleines Dorf und da war ein kleiner Bauer und der wurde juristisch also quasi ausgeschlossen davon, diesen stillgelegten Acker zum Beispiel zu nutzen, um Gemüse anzubauen oder Kartoffelacker anzulegen oder Mais, um seine Gemeinde zu versorgen. Und genau das ist das, was dahinter steht. Und wenn wir jetzt sehen, dass hier tatsächlich in dieser dramatischen Lage der drohenden Nahrungsmittelkrise weltweit hier drauf gelegt wird Wert, dass man jetzt sagt, wir machen jetzt diese Stilllegung. Und von deutschen Getreideexporten waren viele Länder abhängig. Es gibt Länder, die sind noch viel schlimmer dran als Deutschland. Denken wir an die Schweiz. Die Schweiz zum Beispiel ist fast nur auf Importe angewiesen, weil die gar nicht in der Lage sind, aufgrund ihrer geringen Ackerflächen sich selbst zu versorgen. Und das ist das Problem. Und ich sehe hier so einen allgemeinen Trend und ich frage mich, was steht dahinter? Glaubt man, dass bald nur noch die Hälfte an Menschen da sind oder vielleicht nur noch ein Viertel? Und wodurch?
Uiuiui, du stellst aber heute Fragen, Andreas. Du bist topkritisch heute, mein lieber Scholli. Ich möchte gleichzeitig eine heute erschienene Meldung bei Agrar Heute, dem Landwirtschaftsportal, euch vortragen. Nämlich die Überschrift lautet: Bill Gates kauft wieder große Farmen. Bauern sind empört. Und da heißt es: Ein Unternehmen mit Verbindung zum Milliardär Bill Gates kaufte 2100 Acres Kartoffelackerland im Norden von North Dakota. Und das veranlasste den obersten Staatsanwalt des Staates dazu, nach massiven Beschwerden von Anwohnern einzugreifen. Das ist also ein Politikum geworden. Vielleicht ist das mal ganz spannend zu fragen, warum kauft eigentlich Bill Gates so viel Land? Denn das ist nicht das Einzige, sondern er ist einer der größten Landeigentümer Amerikas. Und laut Associated Press hat er fast 270.000 Acres Ackerland im ganzen Land angehäuft. Und er gilt laut der letztjährigen Ausgabe des Land Report 100, das ist eine jährliche Umfrage unter den größten Landbesitzern des Landes, als der größte private Eigentümer von Ackerland in Dutzenden von Bundesstaaten. Was will er denn damit?
Naja, es geht natürlich darum, die Weltmacht gewissermaßen weiter auszubauen. Es ist ja ganz eindeutig, Menschen wie Bill Gates und auch andere Westoligarchen, die sich gern Philanthropen nennen, haben natürlich einen direkten Einfluss auf die NGOs, die wiederum auf direkten Regierungen Einfluss nehmen. Das heißt, diese Regierungen allerdings sagen, wir müssen jetzt unsere Finanzen wieder in den Griff bekommen und wollen zum Beispiel die normalen Bürger enteignen. Die Situation, dass die ultrareichen Milliardäre enteignet werden, steht nicht im Raum. Und daran erkennt man, wenn es heißt, wir müssen die Wohlhabenden enteignen, damit die Armen etwas haben, die Reichen aber ausgeschlossen sind, weil die offenbar nicht als Wohlhaben gelten, daran kann man erkennen, wer genau die Fäden zieht, dass man sich selbst dabei raushält.
Danke. Also es wird sowieso das größte Thema werden, die Lebensmittellage auf der ganzen Welt, wenn hier Hungerkatastrophen und Krisen nicht nur angekündigt sind, sondern bereits umfangreich stattfinden mit wachsender Tendenz. Ist er natürlich schlau genug zu wissen, wohin man investiert, was immer er da auch anbauen würde. Also man kann sich kaum vorstellen, dass er etwas anbaut, das nicht genmanipuliert ist. Und gleichzeitig weiß man, dass er den größten Saatgutbestand der Welt hat, irgendwo in der Arktis, mit alten Sorten. Also es ist wirklich schon bemerkenswert, in welchen Themen solche Leute, die halt viel Geld haben, so herumreisen.
Also vielleicht noch kurz, es ist nicht der Saatgutbestand in dem Sinne, dass da die größten Getreide Reserven liegen, um Brot zu backen, sondern die verschiedenen Sorten. Das ist eine Art Arche Noah. Das heißt, diese Gruppierung der Philanthropen hat in Norwegen eine große Höhle genutzt, die extrem sicher ist wegen Erdbeben, Vulkanen und so weiter und hat dort ein Lager der Ursamen, der Getreidearten, der Pflanzenarten und so weiter von jedem quasi ein paar an die Seite gelegt für den Fall des großen Resets, um damit eine Welt eventuell neu aufbauen zu können. Und daran erkennt man auch schon so ein bisschen die geistige Haltung oder auch die Verstandeshaltung, die dahinter steht, mit dem normalen Menschen umzugehen und ihn zu entsprechend zu betrachten. Denn der spielt hierbei gar keine Rolle. Es ist wirklich unglaublich. Viele wissen das gar nicht. Das gibt es schon seit Jahrzehnten, dieses Lager.
Andreas, der G7-Gipfel ist zu Ende gegangen. Herr Biden konnte erst nicht abreisen. Dann ist er aber doch abgereist, der US-Präsident, mit 40 Fahrzeugen, seinen eigenen US-Fahrzeugen. Mit einem Hubschrauber wurde er dorthin gebracht und dann sind die gestartet. Und eine Leserin hat völlig verzweifelt gefragt, kann das jemand erklären, wie diese Fahrzeuge und der Hubschrauber nach Bayern gekommen sind und was das eigentlich für ein Beitrag zum Klimaschutz gewesen ist?
Da muss man natürlich wirklich dann immer wieder schlucken, aber das ist schon mittlerweile der Standard, weil es ist ja der amerikanische Präsident und es ist Joe Biden und der Mann ist wichtig, der ist natürlich Herr seiner Sinne und muss die wichtigsten Entscheidungen jeden Tag treffen und das macht er natürlich außerordentlich gut und aus diesem Grunde hat er natürlich auch einen Anspruch, dass seine eigenen Fahrzeuge rübergeflogen werden von Washington in großen Transportflugzeugen, wird nicht nur das sogenannte Beast, das ist sein eigenes Fahrzeug, in dem er hinten drin sitzt.
Fetter Verbrennermotor.
Ja, ja, das sind übrigens alles Verbrennungsmotoren, die fahren. Ja, ja, mit Elektrik fahren die nicht, weil die sollen sicher sein. Das geht mit Elektro offenbar nicht. Also wie dem auch sei, es ist schon wirklich, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man eigentlich nur darüber lachen, was für eine Materialschlacht alleine schon stattfindet, wenn ein Präsident in ein anderes Land reist. Also der muss da ja nicht, wenn er nach Holland kommt oder nach Frankreich kommt, in einen Mittelklasse-Citroën einsteigen, sondern der hätte da schon ein ordentliches Auto, was auch gepanzert wäre. Reicht aber nicht. Nein, das muss alles eine Nummer größer und dicker sein.
Vielleicht hat man auch Sorge, dass irgendeiner da eine Gefahr hineinschummelt. Und das müsste dann alles erst überprüft werden. Und das wäre ja auch nicht schön, wenn dann dem Präsidenten was passiert. Deswegen wahrscheinlich. Also so kann ich als Hausfrau das nur versuchen einzuordnen. Andreas, dieser G7-Gipfel ist zu Ende gegangen. Wir haben in den Mainstream-Medien ganz viel darüber erfahren, gelesen, gehört, gesehen. Und wir wollen deswegen mal die andere Seite beleuchten. Wie hat Russland diesen G7-Gipfel, zu dem Russland ja nicht zugelassen ist und wo Russland auch Thema Nummer eins gewesen ist, eigentlich kommentiert. Und das hat uns hier Thomas Röper näher gebracht. Und er sagt, auch dieses Mal hat halt wie jedes Jahr China und Russland die Themen dominiert. Und er bringt hier zu Beginn eine eigene Einschätzung und geht dann in die Übersetzung der russischen Nachrichtenagentur TASS. Und man muss wirklich sagen, es ist eine sehr objektive Berichterstattung, also nicht von Röper. Röper sagt, G7 ist ein überholtes Format, in dem die Staaten des Westens immer noch so tun, als sei ihre Dominanz in der Welt ungebrochen. Ursprünglich, schreibt er, sollten die G7 offiziell ein Treffen der führenden Industrienationen sein. Tatsächlich aber haben die G7 zu keinem Zeitpunkt die größten Volkswirtschaften der Welt repräsentiert. Und weiter sagt er, inzwischen haben sich die Gewichte so sehr verschoben, dass Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung nichts mehr in dem Club der größten Volkswirtschaften der Welt verloren haben. Stattdessen hätten neben den USA Japan und Deutschland noch China, Indien, Indonesien und Russland zum G7-Treffen geladen werden müssen, wenn es sich wirklich um das Treffen der weltweit größten Industrienationen handeln würde. Und er rechnet nochmal vor, dass vom weltweiten BIP, also Bruttoinlandsprodukt, auf die G7 weniger als 30% entfallen, Tendenz weiter fallend. Und überhaupt, sagt er, wer kann eigentlich Beispiele dafür nennen, was die G7 der Welt gebracht haben? Ich habe lange gesucht, schreibt er, um auch nur ein einziges Beispiel zu finden, bei dem die G7 ein erfolgreiches Projekt angeschoben haben, das es ohne sie nicht gegeben hätte. Ergebnis: Fehlanzeige.
Es ist eine große Show, die G7. Da treffen sich eben Persönlichkeiten, die sich selbst als wesentlich erkannt haben wollen. Und dann reden sie als Hauptthema über Russland. Allerdings wird der Vertreter, über den gesprochen wird, nicht dazugeladen, sodass es eine Kommunikation gibt, sondern es wird über ihn gesprochen. Und dieses über ihn sprechen bedeutet, jeder kennt das, wenn man in einer Gruppe sitzt und man spricht über einen anderen, der nicht in der Gruppe sitzt, dann fallen die Gespräche die Gespräche anders aus, wesentlich unüberlegter, als wenn derjenige mit am Tisch wäre. Und genau das will man offenbar nicht. Das sind übrigens die Grundlagen der Kommunikation, die offenbar nicht einmal die Führer der sogenannten G7-Staaten ansatzweise verstehen. Es ist wirklich schon eigentlich nur eine Farce und eine mediale Show, die da stattfindet. Also mit G7, mit Groß hat das also nur noch wenig zu tun, aus meiner Sicht.
Ja, ich gehe mal in den Text hinein, den Röper für uns übersetzt hat von der Nachrichtenagentur TASS. Also da heißt es, die G7-Länder haben beschlossen, die Einführung eines Höchstpreises für russisches Erdöl zu prüfen und sie beabsichtigen zu diesem Zweck, Partner außerhalb der G7 zu suchen. Sie versprachen außerdem, die Sanktionen gegen Russland in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu koordinieren, und zwar so lange wie nötig. Die Staats- und Regierungschefs der G7 verpflichteten sich außerdem, den Wiederaufbau der Ukraine zu unterstützen und betonten die Notwendigkeit einer internationalen Konferenz zu diesem Zweck. Darüber hinaus kritisierten sie China und riefen es dazu auf, Druck auf Russland auszuüben. Sie äußerten sich besorgt über die Lage im Ost- und Südchinesischen Meer und forderten Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan. Und in ihrer Abschlusserklärung verpflichteten sich die Staats- und Regierungschefs, den Sanktionsdruck auf Russland aufrechtzuerhalten. Sie vereinbarten auch, auf eine Verringerung der russischen Exporteinnahmen hinzuarbeiten, unter anderem aus Goldverkäufen. Das Hauptproblem bei den antirussischen Maßnahmen war die Abhängigkeit von russischen Energieträgern. Die G7 haben erklärt, dass sie sich schrittweise von dieser Abhängigkeit lösen wollen. In diesem Zusammenhang unterstützten sie die Entscheidung der EU, mit internationalen Partnern Möglichkeiten zur Eindämmung des Anstiegs der Energiekosten zu bekunden. Und zum Schluss heißt es, am wichtigsten war die Zusage, eine Preisobergrenze für russisches Öl zu prüfen, wofür die G7 außerhalb des Blocks suchen müssten. Wörtlich heißt es in der Erklärung, wir werden eine Reihe von Ansätzen in Erwägung ziehen, einschließlich der Option, möglicherweise alle Dienstleistungen für den Transport von russischem Öl und Erdölprodukten auf dem Seeweg zu verbieten, sofern sie nicht zu einem in Absprache mit internationalen Partnern vereinbarten Preis erworben werden.
Das waren ganz viele Informationen. Ich hatte den Artikel nicht gelesen und höre ihn jetzt auch zum ersten Mal. Also erst einmal sind das die standardisierten zu erwartenden Floskeln, die man erwartet auf diesem G7-Gipfel. Nichts Neues. Das Zweite ist interessant mit der Geschichte, dass man versuchen will, offenbar auch Sanktionen gegenüber die Goldlieferungen aus Russland. Das fand ich ja schon sehr spannend gerade, im Prinzip in Erwägung zu ziehen. Das wäre natürlich der zweite Schuss ins Knie. Also dann rutschen sie langsam auf den Knien rum, wenn sie weiter so machen, weil dann würden die Goldpreise natürlich hochgehen, weil Russland ein großer Goldexporteur ist. Und wenn dieses Gold aus Russland nicht mehr gekauft werden darf, dann bedeutet das, dass die Preise natürlich abschießen bis ins Unendliche. Also das kann auch nicht im Interesse des Westens sein, denn Gold wird auch wirklich gebraucht und verbraucht. Das Nächste, was war denn das noch? Ach so, die Geschichte mit Handelsembargo gegenüber Russland, dass das weiter ausgebaut werden müssen, die Sanktionen erweitert. Wir wissen, mit jeder Sanktion, die neu dazukommt, gibt es neue Tatbestände der Umgehung dieser Sanktionen. Das heißt, also unterm Strich gesehen ändert sich gar nichts. Also der Audi kostet heute vielleicht ein bisschen mehr in Russland oder der Mercedes, als es noch vor dem Februar war. Aber diejenigen, die sich den Audi oder diesen Mercedes leisten können, kaufen ihn sich wahrscheinlich so oder so. Denn der normale Bürger kann sich diese Dinger gar nicht leisten. Die kommen dann über Umwege rein, weil die deutschen oder auch die internationalen Konzerne ihre Westprodukte, die eigentlich den Sanktionen unterliegen, in Drittländer verkaufen und dort über Umwege dann wieder mit einem kleinen Aufschlag dann nach Russland gehen. Also es ist alles so überschaubar simpel, aber man macht es halt für die Medien und fürs normale Volk reicht das.
Ja, die Sprecherin des Außenministers aus Russland, Frau Sacharowa, die hat das folgendermaßen in ihrem Telegram-Kanal kommentiert. Das Abschlusskommuniqué des G7-Gipfels, in dem die westlichen Demokratien China auffordern, Einfluss auf Russland zu nehmen, sieht wie eine Kapitulation des Liberalismus aus.
Genau so ist es. Klar, steht für sich, ist richtig, sehe ich auch so.
Und es gibt eine Nachricht auch aus Russland erschienen auf news.com. Russia.ru, also ein russisches Portal, das nicht verboten wurde von der EU. Und da heißt es, die Versuche der G7-Länder, Preisobergrenzen für russisches Öl und Gas festzulegen, sind zum Scheitern verurteilt, sagt Igor Juschkow, Experte der Finanzuniversität und des Nationalen Energiesicherheitsfonds. Gegenüber News.ru erklärte er, dass Indien und China derartige Initiativen ohnehin blockieren würden, da sie bereits Treibstoff mit einem Preisnachlass von Russland beziehen und die Versorgung nicht riskieren würden. Um eine Obergrenze festzulegen, müssten alle Käufer und potenziellen Käufer zustimmen. Es müsste sich um eine generelle globale Blockade Russlands handeln. Und das ist nicht das Bild, das wir sehen, sagt er. Indien und China werden sich dem nicht anschließen, denn es besteht für alle das Risiko, dass Russland als Reaktion auf Versuche, eine Obergrenze für die Ölpreise festzulegen, sagt, dass es dann überhaupt keinen Kraftstoff mehr liefern wird.
Das ist durchaus natürlich in Erwägung zu ziehen. Also wir müssen einfach mal sehen, dass der Westen sich durch seine Sanktionspolitik komplett ins Abseits geschossen hat und isoliert dasteht. Und dieser sogenannte Westen mit ihren Sanktionen, wie gesagt, noch einmal nur 10% der Menschen auf diesem Globus repräsentieren. Das heißt, alle 90 anderen Prozent der Menschen, also der Rest von 90% gewissermaßen, das sind diejenigen, die sich nicht gegen Russland gesetzt haben. Und ich sage mal, wer verbraucht wohl mehr Energie? 90% oder 10%. Ich rede nicht von der Produktion, sondern ich rede vom Verbrauch nachher. Und wenn man die Zusammenhänge sieht, dann erkennt man, dass die ganze Geschichte mehr oder weniger einfach nur auf dem Kopf steht.
Ja, und wir haben ja parallel zu G7, beziehungsweise kurze Zeit vorher lief ja der BRICS-Gipfel, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und es gibt das ist noch nicht alt, wenige Tage altes Interview beim ZDF ausgestrahlt. Das ist schon jetzt legendär. Und das ist geführt worden mit Grace Pandor. Das ist die Außenministerin Südafrikas. Und sie hat in diesem Interview Stellung bezogen zu der Positionierung Südafrikas gegenüber Russland. Und sie hat also ganz klar gesagt, dass alle Beschimpfungen gegen Russland überhaupt nichts nutzen. Sie sagt, wir werden uns nicht gegen Russland positionieren und wir erwarten von der ganzen Welt jetzt das, was unsere eigene Geschichte zum Erfolg geführt hat. Und dann führt sie aus, wie eben Südafrika viele, viele Jahrzehnte unter dem Apartheidsregime gelitten hat. Also das war ein weißes Regime, das die schwarze Bevölkerung unterdrückt hat. Und wir wissen, Nelson Mandela war der erste Präsident dann der neuen Politik, eben der durch die eigene Bevölkerung auch installierten. Und sie sagt, wie haben wir das denn geschafft? Nicht durch Krieg, nicht durch Beschimpfungen und Hetze, sondern wir haben uns lange immer wieder an einen Tisch gesetzt und verhandelt. Und wir wollten eben ausdrücklich keinen Krieg. Wir wollten miteinander sprechen. Also ganz klar gesagt, das erwarten wir jetzt vom Westen.
Ein wunderbares Gespräch. Ich habe es mir angesehen, von vorne bis hinten. Und wir haben es auch eingestellt. Haben wir es eingestellt? Sollten wir auf jeden Fall, finde ich wirklich großartig. Diese Frau Pandor, eine große Dame aus Südafrika, die einem Mainstream-Journalisten vom ZDF Heute-Journal, ich weiß nicht, wie der heißt, aber dem entgleisten mehrmals seine Gesichtszüge während der Ausführungen von der Frau Pandor. Und ich habe gedacht, vielleicht kriege ich da noch Pickel während der Sendung. Weil es war natürlich überhaupt nicht in seinem Sinne. Er hat immer wieder versucht, sie auf die Schiene zu bekommen, dass endlich Russland der tragische Gegner ist, der schuld ist an allem, was da mehr oder weniger läuft. Und das hat sie sich nicht bieten lassen. Sie hat aber auch nicht sich für Russland ausgesprochen, sondern sauber und ehrlich, so wie wir es auch versuchen, ganz objektiv beide Seiten zu beleuchten, um dann festzustellen, wie lassen sich die Sachen regeln. Und dann kommt ihre ganz klare Lösung: Gespräche, Kommunikation und Respekt. Nun ist natürlich so, dass wenn beide natürlich Parteien sagen, dass die anderen ja jeweils nicht verhandeln wollen und keinen Respekt genießen dürften, dann wird das natürlich schwierig. Und dann kann natürlich das Ausland nur eingreifen, indem man eben keine Waffen liefert, sondern sie mehr oder weniger auch an den Verhandlungstisch zwingt. Das hat sie hervorragend in ihren Worten verpackt. Also guckt euch das an. Ein Musterstück, wie ein ZDF-Journalist gegrillt wird. Der hat sich das ganz anders vorgestellt.
Was ich hier einfach spannend finde, ist, wie ruhig und friedfertig sie argumentiert hat. Und das ist der einzige Weg, um eine solche Weltkrise, in die wir jetzt schon gerutscht sind, es ist eine Weltkrise, überhaupt, wie sie geregelt werden könnte. Man spricht ja auch beispielsweise wie Klaus von Donani davon, der sich auch klar für Verhandlungen, diplomatische Verhandlungen ausgesprochen hat und gesagt hat, setzt euch mit den Russen an einen Tisch. Aber das tut man eben, wenn man wirklich an einem friedlichen, an einer friedlichen Lösung interessiert ist. Ja, Andreas, und dann kommt heute eine neue Meldung raus. Es ist ja wirklich so, dass ein Riesenbündnis sich außerwestlich zusammengeschlossen hat. Das sind die BRICS-Staaten und Indonesien ist inzwischen auch dabei. Und jetzt heißt es, es gibt neue Bewerber für dieses BRICS-Bündnis. Und da wollen eben jetzt auch neben Indien, Brasilien, Südafrika, Russland und China zwei weitere Länder dabei sein. Und zwar ist das zum einen Argentinien. Und zum anderen, man höre und staune, das Öl- und Gasförderland Iran. Wie würdest du das denn einordnen?
Das war zu erwarten. Iran und Russland sind ja ganz nah miteinander und China übrigens auch, weil der Iran ja nun schon seit längerem durch die Sanktionen der USA sich in die andere Richtung orientiert hat und an das Nachbarland Afghanistan. Und da gibt es ja wirklich ganze Gebiete, wo sogar Farsi gesprochen wird in bestimmten Städten. Und dann geht man dort rüber Richtung China nach Xinjiang durch den, am Hindukusch, durch das Hindukuschgebirge. Dort laufen dann im Prinzip die geplanten Rohrleitungen, wo dann letztendlich die Sachen geliefert werden, also Öl und Gas vor allem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit gerechnet. Und was daraus jetzt resultiert, geht noch weiter, weil Russland, der Lavrov, ist ein sehr intelligenter Mann und er ist ja viel auf Reisen momentan im Nahen Osten und damit auch speziell im Iran. Die wollen zum Beispiel ganz klare militärische Waffen liefern auch dort, um den Iran damit auszustatten, auch Abwehrsysteme, Panzerabwehrsysteme, Flugabwehrsysteme und so weiter. Und das heißt, dort sind sehr, sehr starke Verbindungen mittlerweile aufgebaut. Was hier spannend wird, ist natürlich ein weiterer Konflikt, der sich aus Sicht von USA auftun könnte, nämlich Iran und Irak sind natürlich auch nicht mehr so gespalten, wie es damals geplant war von der westlichen Seite, sondern sie haben sich angenähert und der Iran liefert natürlich sehr zum Argwohn der US-Amerikaner, das Öl zum Beispiel in den Irak. Und mich würde nicht wundern, wenn an der Stelle auch beispielsweise der Irak irgendwann sagt, wir sind mit dabei. Das ist für mich eine der spannendsten Themen dort im Nahen Osten. Kommen wir nach Südamerika. Argentinien ist in Verbindung mit der Seidenstraße übrigens genauso wie Brasilien. Das heißt, der südamerikanische Kontinent, der orientiert sich ganz klar nach Ost und Fernost ganz deutlich. Und dass Argentinien da jetzt versucht, damit in die BRICS-Staaten reinzukommen, das wundert mich nicht. Mal ganz ehrlich, jetzt man verlässt irgendwann das Schiff. Was das bedeutet, und das ist wichtig, der Dollar als US-Leitwährung, der blutet geradeaus mit jedem Abgang eines Staates. Und wenn dann solche extremen Schwergewichte dabei sind wie Iran und ich glaube auch irgendwann der Irak oder auch Argentinien beispielsweise, dann wird es verdammt eng und man sieht hier regelrecht, wie dieser Kollaps des westlichen Finanzsystems gerade mehr beschleunigt.
Ja, es ist ja tatsächlich ein Kampf auf des Messers Schneide und ähnlich formuliert auch der ORF, also die Öffentlich-Rechtlichen Österreichs, diesen Fall. Man spricht hier also über den BRICS-Gipfel, der ja vor wenigen Tagen deutliche Kritik am Westen geäußert hat. Und China hat zum Beispiel gesagt, Herr Xi, die BRICS-Länder sollten mehr Verantwortung übernehmen, um sich für Gleichheit und Gerechtigkeit einzusetzen in der ganzen Welt. Und man müsste sich diesen einseitigen Sanktionen gegenüber Russland entgegenstellen. Also man ist nicht mehr vorsichtig. Man versucht nicht mehr irgendwie sich durchzulavieren, sondern man bezieht Stellung gegen den Westen. Und Wladimir Putin als russischer Präsident hat dem Westen in diesem Zug auch Egoismus vorgeworfen und sagt wörtlich, nur auf der Basis einer ehrlichen und gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit können wir Auswege aus der Krise suchen, in die die Weltwirtschaft geraten ist, wegen der undurchdachten, egoistischen Handlungen einzelner Länder, die mittels finanzieller Mechanismen ihre eigenen Fehler in der Makroökonomie auf die ganze Welt abwälzen. Und er wies in diesem Zusammenhang der BRICS-Gruppe eine besondere Rolle zu und sagt, die Organisation müsse vorangehen, wörtlich, bei der Schaffung einer multipolaren Welt, in der die Beziehungen der Staaten untereinander auf dem Völkerrecht beruhten. Und der chinesische Staatschef sagte, unser heutiges Treffen findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Zukunft der Menschheit statt. Als wichtige Schwellen- und Entwicklungsländer müssen sich die BRICS-Länder ihrer Verantwortung stellen. Wir haben unsere Einheit und Koordination verstärkt. Scholz wiederum, der deutsche Kanzler, hatte davor gewarnt, dass die Welt nicht in eine G7 Plus und eine BRICS Plus Gruppe zerfallen dürfe. Die Aufnahme neuer Mitglieder in die Gruppe würde die Welt in einem Ausmaß fragmentieren, das bestätigt, was du gerade gesagt hast, wie es seit dem Kalten Krieg nicht mehr der Fall war. Da zitiert ihn die South China Morning Post in einem Kommentar. Und die USA würden dann zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr im Mittelpunkt der Geopolitik stehen. Das sind die Worte deines Lieblingskanzlers, Andreas. Und weiter heißt es hier, auf dem jüngsten BRICS-Gipfel sei eine Botschaft laut und deutlich geworden. Die Gruppe ist entschlossen, vom Westen unabhängig zu werden und bereit, ihren eigenen Kurs zu bestimmen. Und weiter, die von den Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten diskutierten Ideen würden darauf hindeuten, dass sich neue Konturen in der Welt bilden. Diese könnten zu Veränderungen in der Funktionsweise der Welt führen und sich nicht zuletzt auch in der Versorgung mit Lebensmitteln und so weiter Energie widerspiegeln. Tja, es heißt bei der South China Morning Post, mit der Verschärfung des Ukraine-Kriegs hat ein neuer Wettbewerb um die Führung der Welt begonnen. BRICS Plus ist die erste Salve in diesem neuen Kampf um die Weltmacht. Aber es wird sicher nicht die letzte sein.
Die Argumentation von Olaf Scholz, die kommt mir vor, als wäre er Regierungssprecher des Weißen Hauses und vertritt hier gerade Joe Biden. Und ich weiß nicht, ob das seine Funktion ist. Eigentlich sollte er doch dem deutschen Volk gegenüber eingeschworen sein. Zumindest hatte ich das so verstanden. Das, was wir hier nämlich an Förderlichem rausziehen können, wäre, wenn die unilaterale Welt aus USA gesteuert, die Weltpolizei, wenn die sich verändert in eine multilaterale und in eine multipolare Welt, in dem wir mehr Möglichkeiten haben, also quasi auch gewissermaßen einen Wettbewerb der Macht haben. Das halte ich für die sinnvollere Geschichte. Denn das würde aus meiner Sicht auch dazu führen können, dass Deutschland damit ein Stück Souveränität zurückerhält, wenn sie nämlich direkt aus der unilateralen, unipolaren Macht auch herauskommt und dann im Prinzip eigene Entscheidungen führen kann und dann ein Bundeskanzler nicht mehr Regierungssprecher des Weißen Hauses ist, sondern tatsächlich dann irgendwann Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Das wäre ein echter Schritt. Ich weiß nicht, ob das im Unterbewusstsein erkannt wird. Man kann das natürlich nicht so sagen, wie ich das hier so als Meinungsgeber hier mache oder als Äußerer. Meinungsgenau. Das heißt, das ist der Richtige. Ich will ja keine Meinung geben, sondern meine Meinung nur nennen und um eine andere Sichtweise da reinzubringen. Aber unterm Strich gesehen wäre diese Entwicklung der BRICS-Staaten aus europäischer Sicht die große Hoffnung, wieder in den Frieden reinzukommen. Denn dann könnte es bedeuten, dass nämlich diese G7 der Vergangenheit angehören. Und ganz ehrlich jetzt, was so von den großen Industrienationen aus dem Westen in den letzten 20, 30 Jahren ausgegangen ist, das war nun wirklich nicht immer nur gut.
Andreas, in Madrid findet der NATO-Gipfel statt. Auch dort wird ordentlich mit den Säbeln gerasselt. Deutschland und die Niederlande werden, das wurde jetzt verkündet, der Ukraine zusammen 6 weitere Modelle der Panzerhaubitze 2000 liefern, hat Frau Lamprecht, deine Lieblingsministerin, angekündigt und auch ihre niederländische Amtskollegin. Damit wird die Ukraine nun insgesamt 18 Stück dieses Waffensystems erhalten. Und Frau Lambrecht hatte im Bundestag außerdem angekündigt, dass nach der Lieferung der 12 deutsch-niederländischen Panzerhaubitzen weitere Waffensysteme folgen sollen. Sie nannte den Mehrfachraketenwerfer Mars II, von dem Deutschland und Großbritannien je 3 Systeme liefern wollten und die USA 4. Die Ausbildung von Ukrainern an dem Raketenwerfer soll noch in diesem Monat, also heute wahrscheinlich, beginnen. Und US-Präsident Biden hat ebenfalls weitere Streitkräfte für Europa und Deutschland angekündigt. Das soll ein Zeichen der Stärke sein. Der Westen will, so heißt es, aufrüsten. Der Westen will abschrecken. Und Joe Biden kündigt dazu an, eben weitere Truppen nach Europa zu verlegen und sagt wörtlich, die NATO werde jeden Zentimeter ihres Territoriums verteidigen.
Ja, die Argumentation, die wir da hören, die macht mir große Sorge. Wir sehen, dass gerade in Rumänien große amerikanische Flugzeugstaffeln stationiert werden. Und wir müssen wissen, dass Rumänien und Ukraine ein Land zwischen sich haben, ein sehr kleines Land, das ist Moldawien. Und zu diesem Moldawien gehört auch das sagenumwogene Transnistrien, was viele das erste Mal überhaupt durch unseren Podcast gehört haben, dass es das überhaupt gibt. Das kriege ich immer wieder in irgendwelchen Mails zugeschickt. Aber Transnistrien muss man sich ansehen. Das liegt nämlich, und das ist eine russische Exklave, im Westen nennt man es de facto Regime, im Osten nennt man es Republik Transnistrien. Und es geht darum, dass die Menschen dort tatsächlich nach ihrem Frieden leben wollen. Und das ist einer der ganz wichtigen Kriegsschauplätze, die sich jetzt gerade entwickelt. Weil die Präsidentin von Moldawien westlich geprägt das in den USA studiert hat und sich der EU anschließen will. Und ich glaube sogar noch weitergeht, eine Auflösung des eigenen Landes forciert, in Richtung Rumänien, um mit Rumänien zusammengeschmolzen zu werden. Und da passiert also richtig etwas. Und es ist ein Spiel mit dem Feuer und es ist also eine kriegerische Aufrüstung. Mir fehlen da die Worte, das noch weiter zu kommentieren.
Ja, Herr Biden hat noch andere Dinge angekündigt. Er sagt, gemeinsam mit unseren Verbündeten werden wir dafür sorgen, dass die NATO in der Lage ist, Bedrohungen aus allen Richtungen und in allen Bereichen, zu Lande, in der Luft und auf See zu begegnen. Die NATO werde jeden Zentimeter verteidigen ihres Territoriums, das habe ich schon mal zitiert. Und er sagt, zum Beispiel werde in Polen ein Hauptquartier des US-Korps eingerichtet, eine Brigade mit 3000 US-Soldaten sowie 2000 weiteren Militärangehörigen ist demnach in Rumänien geplant, das eine mehr als 600 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine hat. Auch im Baltikum wollen die USA ihre Kräfte aufstocken. 2 zusätzliche Geschwader mit F-35 Kampfjets würden nach Großbritannien entsandt. In Deutschland und Italien würden zusätzliche Kräfte zur Luftverteidigung stationieren. In Spanien werde die Zahl der US-Zerstörer von 4 auf 6 erhöht. Derzeit haben die USA in Europa rund 100.000 Soldaten stationiert. Deutschland will sich mit 15.000 Soldaten an den erweiterten NATO-Eingreifkräften von insgesamt jetzt geplant mehr als 300.000 Soldaten beteiligen.
Naja, wir haben natürlich noch 30.000 Soldaten amerikanischer Herkunft in Ramstein. Die werden übrigens vom deutschen Haushalt bezahlt. Also insofern könnte man die der Bundeswehr noch mit zurechnen. Insofern sind es nicht nur die 15.000 Bundeswehrsoldaten, sondern auch die US-amerikanischen Beschützer, die dafür sorgen, dass in Deutschland kein Krieg ausbricht. Dafür sind sie ja da. So ist ja die offizielle Sprachart. Wir sehen hier momentan gerade, dass Polen wieder eine Rolle spielt bei der Aufrüstung. Und Polen und Ukraine, wie ich so oft sage und nicht mehr müde werde, das zu wiederholen, gehört zum Intermarium-Konzept, weil Ostsee und Schwarzes Meer ein Bollwerk bilden sollen. Dazwischen diese Ländereien, das ist Polen und Ukraine. Und dazu kommen die umliegenden Länder, die da gerne mit dazugenommen werden. Spanien ist da eine Ausnahme und mehr oder weniger so eine Art Rüstungsaußenlager.
Und auch Litauen, du hattest neulich schon darüber gesprochen, wird eine besondere Rolle einnehmen, beziehungsweise Deutschland in diesem Fall. Litauens Staatspräsident Nauseda hat jetzt kurz vor dem NATO-Gipfel nochmals auf eine stärkere NATO-Präsenz im östlichen Bündnisgebiet gepocht. Er fordert einen Übergang von Abschreckung zur Vorwärtsverteidigung, hat er gegenüber dpa geäußert. und weiter ausgeführt, die bisherige NATO-Stolperdrahtlogik zur Verteidigung des Baltikums sei nicht mehr tragfähig. Notwendig seien mehr Bodentruppen in den baltischen Staaten und an der NATO-Ostflanke. Und konkret erwartet der litauische Staatschef Formulierungen in den Gipfelbeschlüssen von der NATO jetzt, wonach die bestehenden multinationalen NATO-Gefechtsverbände den Mitgliedstaaten an der Ostflanke bis auf Brigadeniveau aufgestockt werden. Und jetzt kommt Deutschland ins Spiel. Deutschland hat bereits angekündigt, dass es die Kampftruppenbrigade in Litauen anführen will. Das zeigt, dass das Engagement Deutschlands, so der litauische Staatschef, mehr Truppen hier in Litauen zu stationieren, sehr stark und entschlossen ist. Und er lobte Deutschland für die von Herrn Scholz ausgerufene Zeitenwende und die Waffenlieferungen an die Ukraine. Wörtlich, wir sehen wirklich, wie groß diese, ich würde sagen, tektonischen Veränderungen in Deutschland sind, vor allem seit Kriegsbeginn. Wir sehen Dinge, die man sich vor einigen Monaten noch nicht vorstellen konnte.
So ist es. Und ich hatte ja neulich einen Sonderpodcast zur aktuellen Kriegsgefahr in Europa dargestellt, wirklich versucht, so unaufgeräumt wie möglich, aber es wird immer deutlicher. Ich möchte hier noch mal kurz auf diese Litauen-Geschichte eingehen. Da gab es nämlich diese wirklichen Eskalationsschritte, die vom Westen aus gemacht wurden in Litauen gegen Russland. Also in einem Heise-Artikel wurden diese genauen Eskalationsschritte übrigens mal deutlich gemacht. Russland ist am 24. Februar in die Ukraine eingedrungen. Hat sie überfallen, ist die offizielle Redeart, und nach östlicher Art ihre militärische Operation auf russischem Gebiet durchgeführt, egal wie. Am 1. März und am 8. April wurde schon die NATO-Präsenz aufgestockt, und zwar genau in dem Bereich Litauen, nämlich um diese Suwalki-Gasse herum. Das ist diese Transitverbindung zwischen Weißrussland und Kaliningrad, die Exklave. Eine Exklave ist also quasi russisches Gebiet, welches nicht direkt mit russischem Gebiet verbunden ist. Ja? Am 3. März 2022, da ist denn der Bundespräsident Steinmeier in Litauen aufgeschlagen. Also die haben schon höchstes Besteck an Mitarbeitern da anliefern lassen. Am 10. März, am 15. und am 16. hat die Battle Group mit Leopardenpanzern trainiert, also wirklich im Gefecht, direkt in dem Gebiet, mit Schwertransporten, mit der Panzerhaubitze 2000, und die Aufklärungskompanie trainierte damals den Drohnenflug. Das war am 10., 15. und 16. März. Ich muss das mal durchmachen, weil das ist wirklich wichtig. Am 7. Juni ist dann Bundeskanzler Scholz nach Litauen gegangen und hat weitere Verstärkung der NATO-Präsenz zugesagt. Und am 18. Juni hat dann plötzlich ganz unerwartet die litauische Regierung den Transit blockiert, also russische Transporte in ihr eigenes Land. Und für mich wirkt dieser Verlauf absolut nicht zufällig, sondern wie eine gewollte Provokation in Russland.
Ja, danke für diese Ausführungen, Andreas. Es ist eine heikle Situation, die entstanden ist. Sorge macht die Aufrüstung, dieses überhaupt nicht mehr stoppen können, dieser Situation. Und wir haben einen Artikel vorliegen von Thomas Röper, der sich die Frage stellt, wollen die USA Russland als Staat zerschlagen? Und ich weise nochmal auf deinen Sonderpodcast hin über diese strategischen Zusammenhänge. Und du hattest dich da auffällig vorsichtig geäußert, aber die Entwicklungen scheinen ja doch exakt in die Richtung einer militärischen Eskalation zu laufen.
Es sieht zumindest so aus. Ich weiß nicht, wie man es sonst anders interpretieren kann. Also Thomas Röper beschreibt hier ganz aufgeräumt von der sogenannten CSCE, die genau diese Annahme dieses großen Stellvertreterkrieges zwischen USA und Russland auf europäischem Boden mit ganz viel Energie, also versorgt momentan mit geistiger Energie, um das zu erkennen, dass es so ist. Im Jahre 1976 hat der US-amerikanische Kongress diese sogenannte CSCE gegründet. Das ist eine Kommission über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, oder auf Englisch Commission on Security and Cooperation in Europe. Diese Organisation nennt sich völlig unabhängig, aber das kann man eher nicht so sehen, denn es ist faktisch eine US-Behörde, denn sie wird komplett US-amerikanisch gesteuert und ist ausschließlich von amerikanischen Experten besetzt worden.
Ja, klingt so ein bisschen wie die OSZE, die internationale Zusammenarbeit. Und das ist halt auf Europa hier gemünzt. Was geht denn von dieser CSCE im Zusammenhang mit einer geplanten militärischen Eskalation aus?
Also erstmal finde ich wichtig, was du gerade richtig interpretierst, nämlich die CSCE ist eine amerikanische Behörde gewesen, die sich ausschließlich mit Fragen in Europa beschäftigt. Interessant, warum es das so etwas gibt. Also ich wüsste gar nicht, dass es in Europa beispielsweise eine Behörde gibt, wie man sich beispielsweise in den USA die Welt vorstellt und was man da ändern könnte. Finde ich schon interessant. Also man muss es erstmal auf sich wirken lassen, was die von sich geben, diese CSCE. Vor etwas mehr als einer Woche, das war am 23. Juni, da fand eine Online-Konferenz dieser CSCE statt, die den Titel hatte Russland dekolonisieren. Das finde ich schon eine interessante Aussage. Darin werden Russland barbarische Kriege vorgeworfen. Gegen die Ukraine zum Beispiel. Und wenn diese barbarischen Kriege, die möchte ich mal kurz aufzählen, gegen die Ukraine hier ins Feld geworfen werden, weil es heißt, deshalb müssen wir jetzt Russland mehr oder weniger dekolonialisieren. Wir sind im Bilde aktuell und es ist Unsinn, Russland die alleinige Schuld zu geben, dass es dort in der Ukraine eskaliert. Denn dagegen sprechen alleine die jahrzehntelangen westlichen Einflussnahmen vor der letzten Phase der Eskalation. Man nennt aber auch den barbarischen Krieg Russlands gegen Syrien. Das finde ich auch sehr spannend. Also offenbar wird hier verdrängt, dass Syrien von Westkräften militärisch und geheimdienstlich zerstört werden sollte. Und Russland kam erst Jahre später dazu, woraufhin dann relativ schnell der Frieden in dem Land wiederhergestellt war. Deshalb hören wir von Syrien auch im Moment nichts mehr in den Medien. Dann kommt allen Ernstes rein, dass Russland einen dramatischen, unrechtlichen Krieg, für mich sind sie alle unrechtlich, gegen Libyen geführt haben. Und offenbar hofft man in den USA, dass die Menschen vergessen haben, dass 2011 die NATO ohne Mandat und ohne eine saubere, korrekte Absprache mit den Mitgliedern, also diesen Krieg in Libyen startete. Und die legen ja immer ihre Rahmenbedingungen fest, aber das haben sie nicht gemacht. Ordnungsbasiert, wie sie es immer nennen. Dann nennen wir Georgien. Auch Georgien wird ins Feld geführt, wo sie sagen, da haben die Russen ja gewütet. Russland soll also auch einen barbarischen Krieg gegen Georgien geführt haben. Und das ist widerlegt, denn der Abschlussbericht des Europarates, also eine westliche Organisation, über diesen Kaukasuskrieg im Jahre 2008, kommt eindeutig zu dem Schluss, dass es Georgien war, das den Krieg unter Bruch des Völkerrechts angefangen und natürlich auch Zivilisten bombardiert hatte. Ja, und dann kommt das Beispiel Tschetschenien, wo auch Russland dann gewütet hatte. Und dieser Krieg liegt natürlich schon 20 Jahre zurück und viele können sich nicht mehr daran erinnern so richtig. Und Röper analysiert hier ziemlich klar in meinen Augen und er zitiert: Es waren keineswegs die Tschetschenen, die für ihre Unabhängigkeit gekämpft haben, sondern es waren eingesickerte arabische Salafisten, die dort, das ist das Zitat der Rebellen damals, einen islamischen Staat, ein Kalifat errichten wollten. Russland hat dann den Krieg gewonnen, weil der Anführer der Tschetschenen, Putin, eine Generalamnestie für alle Tschetschenen vorgeschlagen hat, die auf Seiten der Islamisten gekämpft hatten. Putin ging dann darauf ein und danach liefen dann praktisch alle Tschetschenen von den arabischen Islamisten auf die russische Seite über.
Meinst du, dass mit diesen Beispielen von Kriegen alleine der bösartige imperiale Charakter der Russischen Föderation quasi bewiesen ist?
Ja, das hatten sie sich so vorgestellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Gruppe, dieser Verein, diese Behörde, die amerikanische, schreibt da ganz deutlich, und ich zitiere hier: Die Aggression der Russischen Föderation ist auch der Auslöser für eine längst überfällige Diskussion über das russische Imperium im Innern angesichts der Herrschaft Moskaus, über viele einheimische, nicht-russische Nationen und des brutalen Ausmaßes, mit dem der Kreml deren nationale Selbstdarstellung und Selbstbestimmung unterdrückt hat. Derzeit werden ernsthafte und kontroverse Diskussionen über die Abrechnung mit Russlands grundlegenden Imperialismus und die Notwendigkeit der Dekolonialisierung Russlands geführt, damit das Land zu einem lebensfähigen Akteur der europäischen Sicherheit und Stabilität werden kann. Zitat Ende. Was für eine Überheblichkeit, die einem wirklich die Worte fehlen lassen.
Ja, ist schon harter Tobak. Ich sehe, du bist empört, Andreas. Lass uns mal auf die europäische Lage zurückkommen, die ja unsere Hörer wahrscheinlich besonders interessiert. Du hast ja vorhin gesprochen über den Sonderpodcast, wo es um die aktuellen Eskalationsschritte im Gebiet von Litauen geht.
Ja, das haben wir gerade schon mal gehabt in Richtung Litauen. Kaliningrad, das ist momentan eine heiße Phase. Man merkt, dass die hybride Kriegsführung auf allen Kanten laufen soll. Wir sehen, dass Finnland und Schweden in die NATO rein soll. Türkei sich jetzt dazu äußert und sagt, okay, wir stellen uns nicht mehr dagegen. Man weiß nicht, was da für Gespräche gelaufen sind, aber offenbar soll es so sein. Wir haben auf der anderen Seite, was ich sagte, Transnistrien. Wir haben auf einer weiteren Seite Abchasien, das liegt an Georgien. Wir haben eben halt Ossetien. Und dort überall in diesen Gebieten Osteuropas werden momentan gigantische Aufrüstungen und Materialschlachten vorbereitet.
Ja, das ist natürlich alles nicht sehr beruhigend für unsere Hörer, vor allem wenn wir dann auch weiterhin sehen, aber darüber werden wir am Freitag nochmal sprechen, dass eben die Gasversorgung immer weniger wird, auch wenn es offiziell heißt, die Speicher werden gefüllt. Es wird ein düsteres Bild für den Winter gezeichnet von Protagonisten, die wissen, wovon sie reden. Am Freitag kommen wir auf das Thema nochmal. Andreas, ein paar Worte noch für unsere Hörer, für unsere Podcast-Gemeinschaft hier, denn all das spielt sich ja, was du gerade so geschildert hast, sehr nah auch am deutschsprachigen Bereich ab. Was kann der Einzelne tun, um hier stabil durchzukommen?
Also erstmal geht es hier darum, natürlich nur die Realität erst einmal geistesgegenwärtig zu erfassen, zu sehen, dass die deutschen Politiker, selbst Steinmeier und auch Olaf Scholz dort in Litauen, den Weg bereitet haben für diese gigantische Aufrüstung und für dieses Krisengebiet. Das kann man hier aus meiner Sicht deutlich ableiten. Und ich glaube, dass Russland, das heißt der Kreml, relativ gut weiß, dass die meisten Menschen in Europa eigentlich nur im Frieden leben wollen. Und diese Minderheit, die aber auch die Presse aus meiner Sicht maßgeblich mit beeinträchtigt, nicht die Meinung vertritt oder gibt, sondern die Meinung macht. Das heißt, die objektive Meinungsdarstellung findet nicht statt, sondern mehr oder weniger eine Meinungsvorgabe, wie die Leute sich zu verhalten haben. Das wissen auch die Russen und das weiß auch der Kreml. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die bisher besonnene Politik, die ich erkannt habe, in den letzten Jahrzehnten Russlands aufgrund dieser ganzen Aggressionspotenziale, die aufgebaut wurden. Und da ist die NATO-Osterweiterung eben halt ein entscheidender Impuls. Das dürfen wir nicht weglassen. Das müssen wir besprechen, sonst werden wir nie in einen Frieden kommen. Und es muss jetzt in eine Diskussion kommen und in eine Friedensgesprächslage. Und ich glaube, es wird auch dazu kommen. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Krieg nicht bis auf kleine Scharmützel, die muss man in Erwägung ziehen, wirklich ausbricht bis hin zu einer totalen Konfrontation eines Dritten Weltkrieges. Und es heißt ja auch in bestimmten Prognosen und bestimmten Sehungen, dass zum Schluss es verhindert wird. Nichtsdestotrotz ist es eben sehr wichtig, sich an der Stelle vorzubereiten, dass man die Möglichkeiten hat, für gewisse Zeit in seinem Haus, in seinen Möglichkeiten der Behausung mehr oder weniger auch gut überleben zu können. Möglichst sich etwas auf dem Land zuzusuchen oder vielleicht mit den Menschen, die einem lieb sind, Verwandte, Freunde, die auf dem Land sind, mit denen auch in Kontakt zu kommen, Gruppierungen bilden. Und das ist, glaube ich, das, was auch gerade schon anfängt zu laufen. Und aus diesem Grunde glaube ich, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber es soll jetzt auf eine Spitze hingetrieben werden. Und es könnte gut sein, bevor es kracht, dass es dann wieder zusammenfällt. Und darauf baue ich auch.
Das ist es nämlich, die berühmte Was-passiert-wenn-Maschine bitte nicht anzuwerfen, sondern im Vertrauen zu bleiben und stabil durch den Wandel und gesund durch das Chaos zu kommen. Und Andreas wirft die Musikmaschine an. Aber ich werde ganz kurz euch noch sagen, bitte bleibt im Vertrauen. Wir werden heute wieder ein Abendgebet machen. Auch das immer dafür, dass wir uns seelisch stabilisieren, weil das ist das, was der Teufel am allerwenigsten mag. Und dem gilt es zu trotzen und das schaffen wir.
Und nach diesen schweren Themen, die sind auch für uns manchmal nicht leicht, werden wir uns jetzt unseren Kaffee kochen. Und ich hoffe, es geht euch gut. Lasst euch nicht entmutigen und bleibt immer auf dem geraden Weg ins Licht. Bis bald.
Wer hätte gedacht, dass du jetzt Kaffee kochst?
Ja, das sollte eine Überraschung sein für alle Hörer. Ich werde einen Kaffee kochen nach der Sendung.
Unfassbar. Solche News.
Das sind Überraschungen. Alles Liebe.
Ciao. Bis später.